Inforadio Podcast.
Es ist politisch nicht korrekt, über emanzipierte Frauen zu schimpfen, Frauen so gründlich kritisieren, wie das die Frauenbewegung mit den Männern getan hat, das darf man im Moment noch nicht, und doch ist es an der Zeit, genau das zu tun. Alle Genderforscherinnen können das Flügelschlagen sein lassen, das hat eine Frau geschrieben, und eine Verräterin ist sie auch nicht. Sie hat das beste Buch über die Beziehungen von Frauen und Männern geschrieben, das ich je gelesen habe, die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann. Geschrieben für Frauen, viel gelesen von Männern. Am Montag erscheint nun die Fortsetzung für Männer. So können starke Männer starke Frauen lieben, warum manche Männer wieder Machos werden müssen. Herder Verlag, 19,99 €. Die Psychoanalytikerin im Institut für Selbstmanagement in Zürich, Maja Storch, war schon mit dem Sehnsuchtsbuch mein Gast. In dem Gespräch gab es eine wunderbare Szene. Mal sehen, ob das so ähnlich nochmal klappt. Frau Storch, setzen Sie sich doch. Darf ich Ihnen den Stuhl zurechtrücken?
Das habe ich damals, glaube ich, mit einem strahlenden Lächeln beantwortet und mit einem ganz freundlichen Ja.
Und wenn ich Ihnen jetzt einen alten R4 bringen würde, würden Sie dann in einer Frauenwerkstatt die Bremsbeläge für mich wechseln?
Ja, das würde ich machen. Das kann ich. Das habe ich mit meiner Freundin damals zusammen gemacht. Wir haben dafür eine Woche gebraucht für unseren R4, aber wir haben das alles selbst hingekriegt.
Ich frage das ja nur, wir haben uns auf die Formel geeinigt, Maja, Sie. Ich frage das ja nur, Maja, um klarzumachen, von welchen Frauen sprechen wir jetzt?
Wir sprechen von starken Frauen, damit meine ich Frauen, die emanzipiert sind und die autonom im Leben stehen, die ein stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, die für sich alleine sehr gut existieren können und zurechtkommen und die im Prinzip alles das, was die Frauenbewegung erkämpft hat, für sich schon ganz normal im Alltag umsetzen.
Ihr Bruder Johannes Storch, Zahntechnikermeister, Selbstmanagement-Trainer, hat sein Alice Schwarzer Männergütesiegel mitgebracht. Herzlich willkommen, Johannes. Was steht denn da drin?
In dem Alice Schwarzer Gütesiegel eines guten Mannes steht drin, dass er selbstverständlich bereit ist, seine Aufgaben im Haushalt zu übernehmen, dass er sich ohne Murren an der Kindererziehung gleichberechtigt beteiligt, dass es ihm nichts ausmacht, wenn die Frau arbeiten geht und er entsprechend seine Zeiten mit ihr teilt, und dem es auch nichts ausmacht, wenn die Frau möglicherweise einen besser bezahlten Beruf mit sich bringt. Das nimmt er alles völlig souverän und ohne darunter zu leiden.
Und das leben Sie so?
Das lebe ich so. Ich habe das einfach von Kindesbeinen auf so gelernt, durch eine sehr emanzipierte und starke Mutter und selbstverständlich durch meine ältere emanzipierte und starke Schwester wurde mir das ins Leben mitgegeben.
Ja, aber wenn Sie Ihre Eltern erwähnen, Ihr Vater war wohl mehr unter der Knute der beiden Frauen, Maja, was?
Ja, sagen wir mal so, es waren harte Kämpfe. Sich unter die Knute begeben, also ganz unterworfen hat er sich nicht, aber das Patriarchat wurde ihm sehr schwer gemacht, ja.
Der berühmte Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter plädierte immer für die weibliche Vervollständigung des Mannes. Und der Sozialpsychologe Rolf Pohl, Professor in Hannover, fand heraus, dass zum Beispiel Männer in Frauenberufen auf Frauen nicht besonders attraktiv wirken. Ich frage Sie jetzt ganz bewusst nicht, wie Sie jetzt den Macho definieren. Aber Maja, verraten Sie uns doch erst einmal so viel. Welche Art Mann versprechen Sie uns denn am Ende Ihres Buches und dieses Gesprächs?
Unsere Vision besteht darin, dass wir einen Mann dabei unterstützen, sich zu entwickeln, der diese wunderbaren Werte der Emanzipationsbewegung in sich aufgenommen hat, als ein selbstverständliches Wertesystem gegenüber den Frauen, und der aber gleichzeitig eine entwickelte Männlichkeit hat und seine männlichen Seiten genauso lebt. Also das ist im Prinzip eine völlig neue Mischung.
Der muss aber also wirklich wissen, was er will.
Das ist keine einfache Aufgabe, ja. Aber die Frauenbewegung, also was wir Frauen mitgemacht haben in den letzten Jahrzehnten, war auch nicht einfach.
Johannes, was ist dieser Mann, den wir uns heute basteln, nicht?
Dieser Mann ist nicht unterwürfig. Dieser Mann ist auch nicht über die Maßen duldsam, weil das habe ich ja in meinem eigenen Männerleben sehr wohl mitbekommen, dass ich manches Mal, einige Mal in meinen Beziehungen deutlich über meine eigenen Duldungsgrenzen hinausgegangen bin. Ich würde also heute viel früher sagen, was mir passt und was mir nicht passt. Und dieser Mann ist auch nicht um jeden Preis bereit, sich der Partnerin anzupassen. Wobei, ich muss auch hier einschränken, es betrifft wirklich nicht nur die Partnerin in der Beziehung oder Frauen generell, es betrifft eigentlich die ganze Umwelt. Und in unserem Buch schildere ich ja auch eine Situation, die mit meinem Sohn stattgefunden hat. Das ist dann wirklich umgreifend, meine neue Verfassung.
Ja, das stimmt. Maja, wieso sind Männer so duldsam? Wissen Sie das?
Ja, man hat ihnen halt beigebracht im Zuge der Emanzipationsbewegung, dass sie beziehungsorientiert sein müssen. Es gibt ja so eine klassische Gegenüberstellung, dass man sagt, Männer sind autonomieorientiert und Frauen sind beziehungsorientiert. Da habe ich in meinem Studium und in meiner Doktorarbeit noch ein extra Kapitel dazu geschrieben und die ganze Literatur aufgearbeitet. Und im Zuge der Entwicklung der weiblichen Seiten von Männern haben die Männer diese Beziehungsorientiertheit übernommen und für sich gelernt. Das mündet dann in so eine Duldsamkeit.
Johannes, Ihr Buch beginnt mit der Verkündung eines Beschlusses ihrerseits, nämlich?
Dass ich fortan, weil ich ja über Jahrzehnte versucht habe, die Frauen zu verstehen und doch im Endeffekt mir eingestehen musste, ich habe sie bis heute nicht verstanden, beschloss, dass ab sofort ich als eine Person, die ich mich wenigstens kenne, ab sofort mehr um mich kümmere und dafür sorge, dass ich eben mit dieser Methode, die wir anbieten, mich vervollständige, um dann wenigstens eine verlässliche Seite zu haben in einer Partnerschaft, nämlich mich.
Was haben Sie so erlebt, was Sie dann zu diesem Beschluss geführt hat?
Widerfahren ist mir eigentlich das, was vielen Männern in Partnerschaften widerfährt, nämlich dass sie sich versuchen einzubringen und auch den Wünschen und Forderungen der Frauen anzupassen und die entsprechend aufzunehmen und umzusetzen, irgendwann aber merken, dass es eben damit nicht getan ist, dass den Frauen meistens nicht damit genügt ist, wenn man versucht, die Dinge, die sie von einem verlangen, zu erfüllen und sich irgendwann herausstellt, sie erwarten eigentlich ganz anderes von dem Mann. Und dann mündet es durchaus in Erwartungen von einem Verhalten, von einem männlichen Verhalten, das ich nicht bieten konnte.
Maja, Sie nennen die Frauen halbstarke Frauen. Das können Sie uns ja gleich erklären. Und denen widerfährt eigentlich etwas. Das fühlt sich also nicht so gut an für die Frauen selbst. Sie verfluchen sich, schreiben sie. Und diese Frauen werden nach dem Verlieben-Zitat plötzlich extrem biestig und zickig. Warum das denn?
Diese Idee von der halbstarken Frau, die gründet auf der Vorstellung von C.G. Jung, das ist ein Psychoanalytiker, der sagt, es gibt in der Psyche von Männern wie Frauen gleichermaßen bewusste und unbewusste Anteile. Und wenn ich im Bewusstsein ein bestimmtes Wertesystem sehr extrem lebe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich im Unbewussten das Gegenteil habe. Das ist der sogenannte Schatten. Und in meinem ersten Buch, Die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann, habe ich darüber geschrieben, dass viele Frauen, die emanzipiert leben, vom Bewussten her, von der bewussten Einstellung her, dass diese Frauen im Unbewussten eine innere Tussi haben. Ein Wesen, was zart ist und sich nach dem Prinzen sehnt und in Rosen gebadet werden möchte und überhaupt keine Verantwortung haben möchte. Also das genaue Gegenteil. Und wenn eine starke Frau, also die ist insofern halbstark, weil sie halt nur im Bewusstsein stark ist und im Unbewussten diese Tussi hat, diese ganz schwache. Und wenn die sich nun verliebt, dann wird diese Tussi aktiviert und das bringt diese starke Frau, die halbstarke Frau, in ganz schlimme psychische Zustände, weil sie hochambivalent ist, ununterbrochen.
Ambivalent, Johannes, Sie holen Ihre Freundin also vom Bahnhof ab und dann?
Dann hat mir eben diese offensichtlich halbstarke Partnerin damals entgegengeschmettert, nein, den Koffer kann ich alleine tragen, dazu brauche ich dich nicht. Mich hat sehr irritiert, weil ähnlich wie Sie, Herr Kahle, der ja auch den Frauen den Stuhl zurechtdrückt, bin ich ein sehr höflicher Mensch, der natürlich versucht, Frauen das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Ich war irritiert darüber, nicht nur, dass ich eben nicht diesen Liebesdienst machen durfte, den Koffer tragen, sondern habe mich obendrein noch geschämt, weil mich der komplette Bahnsteig angestarrt hat und sich gefragt hat, ganz offensichtlich, warum lässt dieser Wüstling seine Freundin, seine Partnerin diesen schweren Koffer alleine über den Bahnsteig schleppen.
Aber dann folgt eine vierwöchige Jagd. Das ist ja das Schlimme. Was war das?
Ja, der Auslöser von diesem Nein, den Koffer kann ich alleine tragen, dazu brauche ich dich nicht, war offensichtlich auch der Stadt mir bekannt zu geben, dass die Beziehung sich jetzt allmählich dem Ende nähert. Denn ab diesem Moment konnte ich meiner damaligen Partnerin kaum mehr was recht machen. Alles, was ich gemacht habe, war falsch. Ich war zu nah, ich war zu fern, ich war zu ich-bezogen, ich war wieder zu klebrig. Was auch immer ich gemacht habe, war falsch. Und insofern habe ich dann im Nachhinein gesagt, dann war da wohl tatsächlich der Moment, an dem mir bekannt gegeben wurde, dass ich jetzt mit einer Jagdsaison rechnen muss.
Es gibt vier Varianten: Opfer, Flucht, Kampf und dann die Mischform Maya als Beispiel. Das ist dann wahrscheinlich, was wir jetzt hören, Flucht. Das heißt, das ist für den Mann dann eben einfach Pech gehabt, oder?
Ja. Ich kriege sehr viele E-Mails von Männern auch, aufgrund dieses Frauenbuches, die dieses Buch gelesen haben, um zu verstehen, was ihnen gerade passiert. Und die beschreiben ganz oft diese Fluchtvariante, wenn sie sagen, ich habe mich in eine ganz tolle, starke, autonome, bewundernswerte Frau verliebt und wir wollten heiraten. Es war klar, wir sind füreinander bestimmt und eigentlich steht der Heiratstermin schon fest und die hat Knall auf Fall gesagt, ich muss dich verlassen, es liegt nicht an dir, ich weiß auch nicht, was los ist, vergiss mich am besten. Und diese Männer sind dann völlig verzweifelt, weil sie wirklich die Welt nicht mehr verstehen.
Sie haben das ja schon erwähnt, Schattentheorie von C.G. Jung, den Carl Gustav, wie er heißt, nennt man meistens nicht. 1875 bis in die 60er Jahre lebte er, Schweizer Psychiater. Und wir tragen demnach Eigenschaften in uns, die nicht zum erlernten Wertesystem passen, steht in Ihrem Buch. Wie geht's eigentlich Ihrer Eleonore?
Meine Eleonore, das war ja die Tussi, die ich entwickelt habe in meiner eigenen Lehranalyse und der ich dann als Bild den Namen Eleonore gegeben habe. Und mit dem Auftauchen und dem Akzeptieren dieser Eleonore, was am Anfang gar nicht einfach war, um alle interessierten Zuhörerinnen darauf vorzubereiten, dass es kein einfacher Weg ist unbedingt. Aber mit dem Auftauchen dieser Eleonore hat sich mein Leben sehr verändert, weil ich jetzt nicht immer stark sein musste mehr. Ich bin ja älteste Schwester von drei Brüdern. Und wenn man als älteste Schwester von drei Brüdern aufwächst, dann lernt man viel, aber nicht, dass man sich einem Mann hingeben kann, weil so jüngere Brüder machen meistens viel Unfug und da muss man meistens aufpassen. Und diese Eleonore, die hat mir gezeigt, dass ich auch Kontrolle abgeben kann, dass ich sagen kann, hilf mir bitte, mach du doch mal, dazu habe ich jetzt keine Lust oder mir ist gerade nicht so drum. Und das hat sich in so vielen Bereichen so segensreich und stressreduzierend ausgewirkt, dass ich wirklich im Paradies lebe jetzt.
Wie erkennt man denn diesen Schatten?
Den Schatten erkennt man ganz einfach an einem starken negativen Affekt. Wenn Ihnen irgendjemand begegnet, das kann ein original real lebender Mensch sein, das kann aber auch eine Romanfigur sein oder eine Filmfigur und Sie reagieren mit großer Abscheu auf diese Figur, dann geht man nach C.G. Jung davon aus, dass jetzt Ihr inneres Schattenbild in die Außenwelt projiziert wird. Wenn Sie einen Schatten diagnostizieren wollen bei sich, dann können Sie schauen, wo Sie mit starken negativen Affekten reagieren. Und wenn andere Menschen sagen, na ja, klar, die Frau, das ist jetzt halt so eine Zahnarztfrau mit ihrer Boutique, die muss keinen Umsatz machen, weil der Mann das steuermindernd absetzt, aber das ist doch ein Geschäftsmodell, lass die doch. Ja. Also, dass die sich nicht so stark aufregt und Sie springen aber wirklich aus dem Hemd wegen dieser Frauen, dann können Sie sicher sein, Sie haben es mit so einer Schattenfigur zu tun.
Und die Schattenfigur von Johannes ist der Rambo. Wie geht's dem denn?
Ja, dem geht's prima, wobei der war eben nicht ganz so einfach zu finden wie die Eleonore von Meyer, weil mein Problem ist ja und vielleicht auch das Problem von vielen Männern in meiner Generation, die emanzipiert unterwegs sind, aber eben wenig männliche Eigenschaften haben. Bei mir gab es niemanden, keine männliche Figur, die mich in diesen starken negativen Affekt versetzt hätte, wo ich unmittelbar hätte sagen können, ja, genau das muss ein Schatten sein. Bei mir gab es eine andere Version des Schattens, die wir im Buch auch beschreiben. Ich habe mich nach Männerfiguren umgeschaut, bei denen sowohl negativer Affekt auftaucht, also ich mir sagen würde, so würde ich nie sein wollen wie dieser Mann, der verhält sich Frauen gegenüber unmöglich, aber gleichzeitig noch ein Stück weit ein positiver Affekt, weil ich den nämlich insgeheim bewundere und denke, Mensch, aber deutlich mehr Erfolg als ich hat er schon. Und ein Stückchen hätte ich gern von dem und seinem Verhalten ab. Und so kam ich dann auf meinen Rambo.
So viel zur Theorie, also nun zur Praxis. Sie haben einen Männerworkshop veranstaltet für Ihr Buch, der 0,nix ausgebucht war. Das heißt also, das Interesse an dem Thema ist riesig.
Ja, da waren Maya und ich beidermaßen erstaunt, weil wir normalerweise immer von mehreren Tagen ausgehen, bis so ein Workshop zustande kommt. Und der war tatsächlich innerhalb von 2 Stunden überbucht. Also dann war klar, dieses Thema ist hochbrisant offensichtlich und auch hochaktuell. Und wir hatten überhaupt keine Mühe, genügend Männer zu finden, die bereit waren, eben an diesem Workshop auch tatsächlich ihr Inneres nach außen zu krempeln und uns Einblicke in ihre Partnerschaften und in ihre Sehnsüchte, aber auch in ihre Sorgen zu geben. Und die haben wir im Buch niedergeschrieben.
Maya, Sie haben also die Männer Schattenfiguren entwickeln lassen. Welche sind denn dann da rausgekommen?
Ja, das war für mich als Frau schon sehr interessant. Ich war ja natürlich wahnsinnig neugierig, weil ich habe viel so Schattenworkshops mit Frauen gemacht und was jetzt da wohl bei den Männern kommt. Und da kamen eben wirklich solche Leute, den Rambo hat mein Bruder schon erwähnt, dann kam Conan der Barbar, dann kam aus der Muppet Show, da gibt's eine Figur, die heißt das Tier. Das ist so ein schlagzeugspielendes Wesen, was Leute, die ihm nicht passen, einfach in die Luft sprengt. Es kam Putin, es kam Hannibal Lecter, es kam der Zecki von Fuck You Goethe. Also es waren wirklich lauter solche, auf eine gewisse Art rücksichtslose Macho-Typen.
Können Sie sich das erklären?
Ja, wenn man sagt, wir hatten in den Workshops lauter Männer mit Alice Schwarzer Gütesiegel, die in ihrem Wertesystem ihre weibliche Seite entwickelt haben, beziehungsorientiert sind, rücksichtsvoll sind, dann ist natürlich das genau das krasse Gegenteil aus dem Schatten.
Bei Genderforscherinnen gilt man ja schnell als Biologist, also wenn man auch mal auf die Biologie verweist, wie ja überhaupt in den letzten 15 Jahren 30.000 wissenschaftliche Beiträge über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen erschienen sind, also 5 pro Tag. Eins will ich erwähnen, Axel Meyer, renommierter Evolutionsbiologe in Konstanz, schreibt in seinem wirklich lesenswerten Buch Adams Apfel und Evas Erbe, dass die Testosteronkonzentrationen im typischen männlichen Embryo die 10-fache Dosis im Vergleich zum weiblichen erreichen. Zitat, das macht sie ein Leben lang kompetitiver, aggressiver und mutiger. Also deshalb diese Aggressivität.
Ja, es ist einfach eine Form von Männlichkeit, die es gibt, würde ich mal sagen, auch als Archetyp im jungschen Sinn, also als Konstante, als anthropologische Konstante im psychischen System vorhanden, die aber bei Männern, die im besten Sinne emanzipiert sind, nicht gelebt wird.
Aber Maya, interessanterweise ist es genau das, was Frauen bei Männern attraktiv finden?
Ja, das war ja
damals... Das haben jetzt aber Sie gesagt.
Ja, das habe ich. Das war ja damals der Ausgangspunkt, warum ich überhaupt dieses Buch Die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann geschrieben habe. Weil meine ganzen Freundinnen und ich, wir haben alle immer dasselbe erlebt. Es gab den netten Jungen von nebenan, der dir die Sprudelkiste hochgetragen hat und den Müll dann wieder runter mitgenommen hat. Und das war ein Seelengefährte, bei dem hat man sich ausgeweint, aber der hat nie das Bettchen betreten. Und ins Bett gegangen sind wir mit den Schlitten. Riemen, mit denen die uns zum Weinen gebracht haben, die mehrere Frauen gleichzeitig haben. Wir haben gesagt, Abstandssyndrom haben wir die immer genannt. Die haben nicht angerufen. Damals gab es noch keine Anrufbeantworter. Da hat man dann den ganzen Tag vor dem Telefon gesessen. Und kaum hatten wir dann so einen domestiziert, war uninteressant. Und wir sind selber da gesessen und haben gesagt, was wir da machen, ist ungerecht und es ist komplett unlogisch. Was ist mit uns los? Und Aufschluss hat mir dann meine Lehranalyse gegeben.
Ja, das ist so der berühmte Stoßseufzer eines Mannes in dem Film Männer, wo es heißt, ihr habt uns zu Sitzpinklern erzogen und mit den Stehpinklern seid dann ins Bett gegangen.
Ja, der Mann hat recht.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Maja und Johannes Storch. Wir reden über ihr Buch »So können starke Männer starke Frauen lieben, warum manche Männer wieder Machos werden müssen«. Herder Verlag, 19,99 Euro. Zurück zum Schatten. Die Männer sollten also dann ein Motto für ihren Schatten, für ihre Schattenfigur raussuchen. Johannes, was ist da rausgekommen?
Ja, gab es ganz verschiedene Motto-Versionen. Zum einen, klar, bei der Putin-Variante war es, das Gesetz bin ich. Beim Conan, der hat gesagt, scheiß drauf, jetzt wird's gemacht. Und das Tier, von dem wir vorhin auch die Rede war, weg mit dem Dreck und hat dabei noch hämisch gelacht. Und allgemein war natürlich, dass offensichtlich sehr durchsetzungsstark waren und wirklich wenig empathisch mit ihrer Umwelt angegangen sind. Ja, die haben dann das gemacht, wo nach ihnen der Sinn stand. Und das war auf gar keinen Fall Kompromissbereitschaft und duldsam zu sein.
Also alles Eigenschaften, die Sie eigentlich gar nicht mögen. Maja, wie setzt man denn diesen Schatten ein? Also wie spüren Sie, wann Sie Ihre Eleonore einsetzen oder Johannes, wann Sie den Rambo einsetzen?
Man setzt diesen Schatten dann ein, wenn man merkt, man kommt mit dem alten Verhalten, also dem, was man bisher als bewusste Variante gewählt hatte, nicht mehr weiter. Dass man da an eine Grenze gerät, wo man sagt, ach Menschenskind, also diese Kofferschlepperei am Bahnhof, das ist doch eigentlich wirklich blödsinnig. Wenn da ein netter Mann steht und sagt, soll ich dir den Koffer tragen, dann lasse ich den doch den Koffer tragen, anstatt mir da selber einen Bandscheibenvorfall anzuschleppen.
Bei mir war es ein bisschen anders. Ich setze den nicht bewusst ein, sondern mein Rambo kommt eben tatsächlich dann um die Ecke, wenn offensichtlich Rambo das Gefühl hat, ich bin da deutlich zu weich und zu nachgiebig. Dann meldet er sich auf einmal und ich habe dann wie die Wahl zu entscheiden, ob ich jetzt Rambo weitersprechen lasse und diese Sache dann nach seiner Manier beenden oder aber ob ich den eben doch nochmal eine Runde hinten anstelle und sage, ich probiere es nochmal auf die liebe und freundliche Art.
Und wenn Sie den einsetzen, was dann?
Wenn der einsetzt, dann bringt er tatsächlich klar und deutlich zum Ausdruck, was in mir eigentlich auch rumgärt und eine nette Geschichte, die mir eben gleich anfangs, kurz nachdem ich Rambo für mich so entwickelt und integriert habe, war, dass ich an einem Vorweihnachtsabend noch abends um 5 auf der Post ein Päckchen abholen musste, die Schlange war lang, vor mir 15 Leute, hinter mir 15 Leute. Mir war selbstverständlich warm, die Luft war verbraucht. Ein Elend, wie immer vor Weihnachten auf der Post. Und hinter mir stand ein kleiner älterer Herr, der also versucht hat, die ganze Zeit dieses Geschehen in der Post mit seiner hohen Fistelstimme zu kommentieren, die Leute anzuweisen, was sie zu tun hätte. Hat sich überlegt, dass vielleicht die Postbeamten doch alle überbezahlt seien. Also insgesamt war es eine sehr stressige und nervige Situation für mich. Und er hat dann immer versucht, während seiner Sprüche mein Zustimmen zu erheischen und kam dann von hinten unten mit seinem Schädel ums Eck und wollte also mir zunickend hören, dass er recht hätte. Und dann habe ich tatsächlich, oder ich nicht, Rambo war es, kann ich heute behaupten, nach 5 Minuten mich dann umgedreht und wahrscheinlich sogar mit Stirnband umgebunden, ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass er mich in Ruhe lassen soll. Und das hat auch funktioniert. Das hätte ich mir vor kurzem nicht denken lassen.
Kommen wir schon jetzt zu einem Fazit. Der Untertitel Ihres Buches lautet ja, warum manche Männer wieder Machos werden müssen. Und Sie schreiben, Sie fänden dafür, was bei all dem nun herauskomme, keinen besseren Ausdruck, als dass die Männer kompletter würden. Johannes, kompletter, wie empfinden Sie denn das?
kompletter insofern, als ich wirklich nach dieser ganzen Schattenarbeit festgestellt habe, dass mir einige männliche Anteile in der Tat gefehlt haben und ich jetzt mich als deutlich runder und kompletter und vielschichtiger empfinde, als ich es davor noch getan habe. Und ich stelle es immer wieder fest, gerade im Umgang mit anderen Menschen, aber natürlich speziell mit Frauen, dass ich über eine neue Vielfalt von Verhaltensmöglichkeiten verfüge, die mir bis vor kurzem noch nicht zur Verfügung standen und insofern kompletter.
Ja, das Handlungsrepertoire erweitert sich. Man hat mehr Spielräume und letztendlich fühlt es sich einfach schön an, wenn man ein neues Universum betreten kann. Also für Eleonore dieses Universum vom Verwöhntwerden und vom Weichsein dürfen und vom Anschmiegsam sein dürfen. Das ist eine neue Welt, die man betritt. Und eine neue Welt ist spannend und wunderbar.
Das führt mich nun zum Eigentlichen. Den Schluss Ihres Buches bildet nämlich die Zusammenfassung einer Promotionsarbeit von Gilda Giebel. Und sie hat erforscht, ich zitiere, warum selbstbewusste und dominante Männer ein viel intensiveres Gefühl der Verliebtheit in uns entfachen als die rücksichtsvollen Nice Guys. Maya, warum?
Ja, diese dominanten Männer, ich vermute aus der psychoanalytischen Sicht von C.G. Jung würde man sagen, Männer, die das archetypisch Männliche in sich lebendig haben. Und darauf reagiert eine Frau mit ihrem archetypisch Weiblichen und das gibt dann diese geheimnisvolle Chemie, wo dann die Funken sprühen und wo es interessant wird.
Und Johannes, waren Sie dann immer der nette Junge von nebenan, weil Sie ja schon angedeutet haben, dass Sie diese Typen eigentlich zum Kotzen finden, die sozusagen ein Teil Ihres Schattens sind?
Naja, zum Kotzen ist eben bei mir in diesem Fall übertrieben. Ich war in der Tat bis vor kurzem ein Nice Guy und das Einzige, was mir, wenn ich das Gefühl hatte, ich kann bei den Frauen nicht so richtig punkten, einfiel, war eben noch netter zu sein und noch verständnisvoller zu sein und habe dann aber wirklich festgestellt, genauso wie es die Maya ja beschreibt, ins Bett gegangen sind die Frauen dann doch mit den anderen, die ich ja ein Stück weit natürlich verflucht habe, aber insgeheim dann doch bewundert habe alleine dafür, dass sie den Erfolg hatten.
Das ist der letzte Absatz Ihres Buches, die Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Forschungsarbeit. Ich zitiere, ein dominanter Mann ist dann als Langzeitpartner attraktiv, wenn er Durchsetzungsstärke gegenüber fremden Personen zeigt und sich innerhalb der Paarbeziehung und zu ihm nahestehenden Personen fürsorglich und empathisch verhält. Und jetzt kommt's. Männliche Dominanz ist für Frauen vor allem in sexueller Hinsicht anziehend. Ja. Maya, können Sie uns Männern das bitte erklären?
Soll ich Ihnen jetzt erklären, warum männliche Dominanz sexuell anziehend ist oder wollen Sie
ja.
Die anderen Kombinationen hören?
Nein, das wollte ich hören.
Ja. Da gibt's, wissen Sie, Ingo, was soll ich da sagen? Wie soll man das erklären? Wenn halt so ein männlich dominanter Mann kommt, dann schmilzt man halt. Das ist einfach Fakt. Ich weiß nicht, was es da viel zu erklären gibt.
Es gibt ja sicherlich viele Männer, die das nicht verstehen, warum das so ist. Also Ihr Bruder ist
Sie,
ja jedenfalls einer so gewesen. Ne?
Ja. Und es ist ja so, Ingo, das verstehen die Frauen ja selber auch nicht.
Ach.
Ja. Also wie gesagt, wir haben uns ja damals dazu zwingen wollen, dass wir den netten Jungen von nebenan mit dem die Beziehung machen. Das ist ja gegen unseren Willen mit uns passiert, dass die schlimmen Jungs uns viel attraktiver vorgekommen sind. Das haben wir ja nicht frei gewählt, weil wir wussten ja, was da auf uns wartet. Großes Leid, aber natürlich auch der Himmel im Bett.
Johannes, das ist der Wolfgang aus Ihrem Workshop, auf den ich noch abheben will. Anwalt, erfolgreich, Haus, Garten, Familie, er kümmert sich und so. Aber im Bett läuft eigentlich eher wenig. Das Übliche, zu viel Stress. Frauen wollen ja erst einmal entspannt sein und dann Sex haben. Und umgekehrt, Männer wollen beim Sex entspannen. Habe ich hier vom Sexualpsychologen mal gelernt. Dann lernt diese Frau einen chilenischen Straßenmusiker kennen, der gehörnte Ehemann. Muss aus dem Haus ausziehen, in dem sie mit den Kindern bleibt und sie poppt jeden Tag mit dem Chilenen, wie sie ihrem Mann auch noch unter die Nase reibt. Maya, hallo?
Ja.
Ist wirklich ein starkes Stück. Ein starkes Stück. Es ist unfassbar. Ja. Aber eben, Ingo, ich habe ja im Verlauf von der Recherche fürs Männerbuch mich mit vielen Männern unterhalten. Und zwar nicht nur mit Freunden und Bekannten, sondern in dem Moment, wo ich mit einem Mann mal mehrere Minuten sprechen konnte, habe ich erwähnt, ich schreibe gerade ein Männerbuch, waren die auch sofort bereit, mir aus ihren, ja, ich muss schon manchmal sagen, Abgründen zu erzählen. Und es war erschreckend, was Männer alles ertragen haben, ertragen mussten oder auch nach wie vor bereit sind zu ertragen, um eben ihrer großen Liebe zu dienen und dabei doch fürchterlich, so wie dieser arme Wolfgang, beschämt werden. Ja.
Aber Sie sind jetzt nicht, wie nennt man die, Maskulinist geworden, glaube ich.
Nein, und das ist ja gerade das Elegante an unserer Methode. Wir fordern ja nicht, dass eben jetzt diese ganzen emanzipierten Männer wieder Rückschritte machen und sagen, wir werden wieder zu diesen Machos, wie wir vor vielleicht 30, 40 Jahren waren oder wie wir es heute noch in anderen Regionen der Erde überall treffen können. Wir sagen, diese Entwicklung zum emanzipierten Macho ist eine tolle Sache. Jetzt müssen wir es lernen, auch diese männlichen Werte wieder zurückzugewinnen und die auch bei uns neu zu integrieren. Also wir wollen eine neue Mischung und keinen Rückschritt.
Also es geht um eine Weiterentwicklung. Denn genauso wie die Frauen das, was sie durch die Emanzipationsbewegung erreicht haben, keinen Fußbreit aufgeben wollen, dazu jetzt etwas nehmen, nämlich die Weiblichkeit, die dazu eine neue Mischung ergibt. Genauso sollten in unseren Augen die Männer, die jetzt viele weibliche Anteile integriert haben, jetzt ein neues Verhältnis zum Männlichen entwickeln.
Das heißt, das ist ganz wichtig. Es geht jetzt nicht darum, dass man also sozusagen den Rambo jetzt in den Vordergrund schiebt, sondern dass man ihn vernünftig integriert.
Genau, ein zivilisierter Rambo sozusagen.
Ja. Und da kann ich aber auch wirklich alle Männer, die sich mit dem Thema künftig auseinandersetzen wollen, beruhigen. Durch unsere ganzen Erziehungen und weiblichen Eigenschaften, die wir verinnerlicht haben und mit denen, auf die ich persönlich auch sehr stolz bin und wirklich gut durchs Leben komme, ist die Wahrscheinlichkeit und die Gefahr, dass ich der Rambo unvermittelt und dauerhaft Bahn bricht, relativ gering. Der kommt genau dann zum richtigen Zeitpunkt, wenn sein muss, sagt seinen kurzen Satz und verschwindet wieder. Und eine Situation, die mich möglicherweise Stunden gedauert hätte oder zu meinem Nachteil ausgegangen wäre, klärt sich auf eine ganz wunderbare männliche Art.
Maja, Frauen aus dem Bereich Genderforschung haben sich furchtbar aufgeregt, als im letzten Sommer der Kasseler Evolutionsbiologe Professor Ulrich Kutschera das Thema Hypergamie ansprach. Also kurz gesagt, Chefarzt mit Krankenschwester, das paart sich, auch dauerhaft, Chefärztin mit Pfleger geht nicht. Noch nicht einmal war Kutscheras These angestellte Professorin mit nicht angestelltem Professor. Ist das nur eine Frage der Zeit, dass sich das ändert und Frau Professor den Rang niederen Mann als Partner, als Lebenspartner akzeptiert? Denn das ist ja schon etwas, was in der Evolution ganz tief drin ist.
Also es gibt ja immer diese zwei Aspekte, was ist unsere Ausgangsbasis von der Evolution und in gewisser Hinsicht ist es halt unser Erbe, mit dem wir in irgendeiner Form umgehen müssen, genauso wie jemand, der halt genetisch rote Haare und blasse Haut hat und sich was überlegen muss, wie er mit Sonne umgeht. Also wir müssen diese Evolution in irgendeiner Form zur Kenntnis nehmen und damit was Vernünftiges anstellen. Und wenn Frauen feststellen, ich bin jetzt Chefärztin und leite eine Klinik und bin Single und hätte aber gern eine Beziehung und die wäre jetzt bei mir in der Beratung oder in der Analyse, dann würde ich sagen, dann überlegen Sie sich mal, ob Sie halt einfach mal schauen, was es noch gibt, nicht nur über Ihnen, sondern unter Ihnen. Also jetzt beruflich gesehen, meine ich, vom Sozialstatus her unter Ihnen und gewöhnen Sie sich da ein neues Paarungsverhalten an. Ja? Und das ist dann eine Weiterentwicklung, die man macht. Dass man nicht einfach sagt, so ist halt die Evolution und dabei belasse ich es dann, sondern dass man sich überlegt, wie kann ich damit kreativ umgehen. Also das liegt mir sehr am Herzen, weil ja immer mehr Frauen in Führungspositionen kommen und immer mehr Frauen hohe Positionen erreichen. Und wirklich viele von denen sind Singles und unglückliche Singles. Und wenn die mit mir über dieses Thema sprechen, sage ich, dann musst du dein Paarungsverhalten ändern.
Das heißt also, das ist schon ein richtiges Thema, weil das ja dann in der Kritik so getan wurde, als sei das überhaupt gar kein Thema. Wie kommt man denn dazu?
Ich weiß nicht, da sind die Leute nicht informiert, was da draußen passiert.
Das heißt, sie erleben das richtig
von Ihnen. Ja, aber natürlich.
Und die Frauen sind sehr unglücklich.
Die Frauen sind unglücklich, weil die wollen eine Beziehung und dann nach oben wird natürlich halt dann die Auswahl immer geringer, wenn man immer nur nach oben in der Leiter guckt. Das ist ja ganz einfach, ich muss dahin, wo die guten Jagdgründe sind, wenn ich irgendwas Gutes fangen will. Ja, ist eigentlich ganz einfach.
In Ihrem Institut für Selbstmanagement, mit welchen Problemen oder welche Frauen beraten Sie?
Wenn Sie jetzt ansprechen, Frauen, die sich melden, weil sie sagen, ich habe dieses Buch gelesen und die jetzt aus diesem Grund kommen, die haben genau die Probleme, die in dem Buch stehen. Nämlich dieses unerklärliche Oszillieren zwischen den Polen Autonomie und Stärke und diesem irrsinnigen Verlangen nach Hingabe, was sie dann wieder extrem ängstigt und wo sie dann je nach Persönlichkeit entweder biestig werden oder die Flucht ergreifen oder halt für den Mann noch undurchschaubarer ständig zwischen diesen beiden Polen hin und her kippen, wo diese Frauen, die sind ja sehr intelligent, wissen Sie, diese Frauen, wir sind ja alle nicht bescheuert und wir können uns ja selber auch beobachten, wir sind ja auch selbstkritisch und dann sagen wir, also was ich da mache, das ist ja wirklich völlig unlogisch und irrational und da kann man dann sagen, ja, es ist irrational und dann bieten wir die jungsche Schattentheorien an als Erklärung für dieses seltsame Phänomen und diese Schattentheorie, die hilft, ist da sehr hilfreich.
Wenn das jetzt beide können, mit diesen Schatten umgehen, was ist das für eine Beziehung? Funktioniert das?
Das ist dann eine sehr lebendige Beziehung, weil sie viele Facetten hat. Wissen Sie, wenn man so sagt, in einer langen Ehe hat sich das irgendwann mal totgelaufen und es gibt nur noch Routine. Sowas tritt dann ein, wenn beide Partner bestimmte Anteile von sich nicht leben, sondern die permanent unterdrücken und dann schleicht sich so eine komische Routine ein, wo halt von jedem im Prinzip die Hälfte im Gefängnis sitzt. Und in dem Moment, wenn beide Teile von einem Paar, das trifft übrigens auf homosexuelle Paare ganz genauso zu wie auf heterosexuelle Paare, wenn beide Teile eines Paares alles das leben, was ihre Psyche enthält, dann bleibt diese Partnerschaft prickelnd und lebendig.
Maja, Johannes, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, super, danke, Ingo.
Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute die Geschwister Maja und Johannes Storch, die das Buch geschrieben haben, So können starke Männer starke Frauen lieben. Warum manche Männer wieder Machos werden müssen. Herder Verlag, 19,99 €. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.